Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Extreme Hitze. Seien Sie gespannt auf das dieswöchige Sabbatschul-Gespräch. Wir hoffen, dass dieser Podcast Sie in Ihrem persönlichen Glauben bereichert.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Lektionsgespräch hier in Bogenhofen. Ich stelle kurz meine Teilnehmer, meine Kollegen vor. Zu meiner Linken habe ich Heinz und Luise, zu meiner Rechten Thomas und Hannes. Als Thema beschäftigt uns diese Woche extreme Hitze. Das passt ja auch ganz gut zu der Jahreszeit, in der wir uns befinden. Wir wollen uns wieder Gedanken über den Schmelztiegel Gottes machen, was wir in der Bibel dazu finden und was das für unser Leben bedeutet. Bevor wir einsteigen, möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Unser lieber Vater im Himmel, unser großer Gott, danke, Herr, dass du auf uns Acht gibst und dass du ganz besonders, wenn extreme Hitze in unser Leben kommt, wenn wir von Leid, von Krisen getroffen sind, dass du ganz besonders dann uns nahe bist und uns hilfst. Bitte sei du jetzt mit uns, wenn wir uns Gedanken darüber machen wollen, auf welche Weise diese Hitze um uns herum einsetzt, wie wir damit umgehen können, wie du dahin durchführst. Schenk uns da bitte die Gedanken, die du dir gedacht hast bei den Texten, die du formuliert hast in deinem Wort. Danke, Herr, dass du uns helfen wirst. Amen.
Amen. Amen.
In diesem ganzen Quartal geht es jetzt auch die zurückliegenden Wochen schon um das Thema Krisen, Leid oder allgemein Schmelzofen. Das wird uns ja noch ein bisschen länger beschäftigen. Zu Beginn würde ich gerne eine grundsätzliche Frage stellen, und zwar, ab wann meint ihr, ist es denn legitim, über diese Frage konkret nachzudenken? Mir geht es um Folgendes. Ist es glücklich, wenn man drinsteckt in der Situation, sich dann die Frage zu stellen, warum trifft mich das? Was hat Gott vor damit? Warum mich und nicht den anderen? Und all diese Fragen, die damit verbunden sein können, ist es glücklich, die Frage zu stellen, wenn man drinsteckt? Würdet ihr sagen, vielleicht hinterher oder vielleicht auch gar nicht?
Ich würde sagen, es ist unvermeidlich. Man kann ja auch nicht jetzt sagen, ich stelle mir die Frage jetzt nicht, ich schiebe das auf, weil sie einfach da ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob man dann so die Wahl hat. Wenn man wirklich in der Hitze ist, kommen manche Fragen einfach auf.
Das warum? Das dann einfach präsent ist, ja?
Es gibt ja auch Leid, das wir selbst verschulden. Das heißt also, die Frage, warum, ist durchaus legitim. Warum passiert mir das? Und wenn ich es selbst verschuldet habe, vielleicht kommt mir die Überlegung, da und da und da habe ich den Fehler gemacht, der jetzt diese Folgen nach sich zieht. Und das wäre sicher eine gute Erkenntnis. Aber wenn es nicht so wäre, könnte mich auch so Leid treffen und dann führt die Warum-Frage zu gar nichts. Mhm. Also wir dürfen nicht zulassen, dass die Warum-Frage uns auffrisst. Mhm. Sondern wenn wir nichts finden und sagen, okay, ich hätte es nicht anders machen können, ich habe mich so entschieden und es war auch jetzt, obwohl ich dieses Leid erlebe, für mich immer noch die richtige Entscheidung. Ja, was soll's, dann möge Gott mein Leben führen. Mhm. Aber da hilft die Warum-Frage auch nicht weiter.
Die Spannung ist ja gerade, man möchte mit dieser Frage einen Sinn finden in dem Leid. Ja. Und nicht immer lässt sich einen Sinn finden. Ja, man kann natürlich was daraus lernen. Und es ist schön, wenn man was daraus lernen kann, wenn man es selbst verursacht hat zum Beispiel. Aber wenn man den Sinn nicht findet, dann kann man dran verzweifeln.
Also vor 20 Jahren rund ist mir die Achillessehne abgerissen. Da habe ich auch die Frage gestellt, warum. Da ist man dann so in seinem Schicksal drinnen und hadert auch mit diesem Schicksal. Davor habe ich mich mit so einer Verletzung nie beschäftigt. Wahrscheinlich auch gut, weil wenn wir uns dauernd mit diesen Fragen des Leids im Voraus schon beschäftigen würden, würden wir psychisch krank werden. Ja. Manche grundsätzlichen Fragen, so wie wir sie jetzt auch in der Lektion behandeln, sind vielleicht schon sinnvoll, dass ich eben dieses Grundvertrauen zu Gott habe. Aber drüber nachgrübeln täglich, wann kommt endlich bei mir das Leid, das wäre nicht gesund und gut.
Aber manche müssen vielleicht tatsächlich warten, bis wir in der Ewigkeit eines Tages unserem Schöpfer gegenübertreten, um dann zu erfahren, warum eigentlich. Ich denke, manches bleibt hier noch unbeantwortet. Mhm. Aber auf vieles finden wir auch eine Antwort durchaus. Steigen wir mal ein in einen der Texte, die die Lektion vergangene Woche behandelt hat. 1. Mose 22. Eine sehr bekannte Geschichte. Mhm. Es geht um Abraham, der seinen Sohn opfern soll. Wir befinden uns hier schon in der letzten Lebensphase Abrahams. Er ist in einem hohen Alter jetzt. Sein Sohn ist vielleicht so ungefähr 20 Jahre alt, der Isaak, um den es hier geht. Und jetzt prüft Gott den Abraham. Lass uns hier mal die einige ausgewählte Verse lesen. Heinz, wenn du lesen würdest, die Verse 1 und 2 und die Verse 9 bis 12, bitte.
Also 1 und 2. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Vers 9. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Das ist die Formulierung, die Paulus im Römerbrief verwendet.
Ja. Nun weiß ich. Klingt vielleicht ein wenig merkwürdig. Wir erwarten, dass Gott alles weiß, auch im Vorhinein. Hier in Psalm 139, jeder Tag unseres Lebens ist in seinem Buch geschrieben. Jedes Wort, das noch nicht auf der Zunge war, erkennt es schon. Wozu prüft Gott den Abraham?
Mir ist jetzt beim Lesen aufgefallen, Heinz, du hast wahrscheinlich die Lutherbibel. Ja. Da steht, Gott versuchte. Ja. Bei mir in der Elberfelder steht, Gott prüfte den Abraham. Mhm. Und da ist sofort eine andere Konnotation da. Das Versuchen verbinde ich immer mit Satan, der versucht, uns zur Sünde zu verleiten. Prüfen, das ist positiv. Gott will uns zu einem besseren Menschen machen oder den Glauben stärken. Also da würde ich schon einmal einhaken. Die Übersetzung und mein Denken, das ich mitbringe, wirkt sich aus auf die Theologie, die ich dann entwickle.
Mhm. Versuchen ist mehr dieses Hinterhältige. Ja. Ich will dich irgendwie in eine Sackgasse führen oder irre führen oder ja, zur Sünde hinführen. Und das ist hier ganz gewiss nicht gemeint.
Aber Im Gebet des Herrn, Entschuldigung, wenn ich das so sage, führe uns nicht in Versuchung. Das bedeutet ja auch, lieber Gott, halte die Prüfungen klein, mit denen du uns prüfst. Ja. Nicht so auf diese Art.
Ja. Lisa? Ja, ich denke, dass es oft ein und dieselbe Situation sein kann, die eine Prüfung oder eine Versuchung sein kann. Ja, ich kann aus jeder Situation gestärkt hervorgehen oder ich kann die Situation dazu dienen lassen, dass sie mich von Gott entfernt. Mhm. Und da gibt es zwei verschiedene Interessen in dieser Versuchung oder Prüfung. Ich glaube, dass es oft das gleiche Wort ist in der Bibel, das dann mal so oder so übersetzt wird. Mhm. Ich denke, auch hier geht es nicht darum, dass Gott die Information brauchte, wie Abraham sich verhalten würde, weil er das vorher schon wusste. Aber es ist doch so schön, dass es sichtbar geworden ist durch die Situation und wir alle davon jetzt auch wissen. Sonst hätten wir nicht gewusst, was Abraham von der Herzenshaltung hat. Gott hätte es gewusst, aber jetzt können wir es schwarz auf weiß lesen. Versuchungen machen etwas sichtbar, was bei uns im Herzen ist, oder Prüfungen.
Ja, warum prüft Gott den Abraham, wenn er es eh schon weiß? Der liebe Gott braucht diese Information tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, dass das noch einmal, obwohl sein Glaube vorher schon erwähnt wird und groß war, die letzte große Prüfung war, als letzter Beweis dafür, für Abraham selbst und fürs Universum, dass der Glaube echt ist.
Und vielleicht auch, dass es gerechtfertigt ist, dass Abraham diese Segnungen erhält. Und wenn wir heute an Abraham denken, denken wir vermutlich auch ganz maßgeblich an diese Situation und sagen uns, was für ein Glaubensheld. Er ging so weit mit dem verheißenen Sohn, obwohl er wusste, er würde die Verheißung damit zunichte machen, weil er, wie der Hebräerbrief uns lehrt, darauf vertraute, Gott kann auch von den Toten auferwecken. Und damit steht es außer Frage, dass Abraham diese Verheißungen, auf den Glauben gegründet, verdient hat.
Ich sehe da zwei Dimensionen. Einerseits die des Abrahams, der wird noch einmal in seinem Glauben bestärkt. Und der Hebräerbrief sagt, er hätte sich sogar vorstellen können, dass Gott seinen Sohn da aus den Toten wieder auferweckt. Und zweitens für uns, weil für uns das ein Vorbild ist. Abgesehen davon von dieser christologischen Dimension, die in diesem Kapitel natürlich auch mitschwingt.
Und ich sehe auch in gewisser Weise einen Test für den Sohn von Abraham, für den Isaak. Ich meine, er war ein junger Mann, er hätte das ganz schnell überwinden können, wegrennen können, seinen alten Vater, wie alt ist er hier, so um die 120 oder so, ja, hätte er ja auch überwinden können und es war für ihn ja auch in gewisser Weise ein Test. Er hat es mit sich machen lassen.
Mhm. Ja. Mhm. Wieder noch, ja. Eine Leitsituation kann das in Frage stellen, was mir im Leben am wichtigsten ist. Also das steht ja hier auch mit auf dem Plan. Bin ich bereit, Gott auch wirklich alles zu geben? Und das merke ich so, im Alltag kann man das schnell sagen, ich bin bereit für Gott zu sterben, kein Problem. Aber bin ich bereit, das, was mir am wichtigsten ist, mein wertvollster Plan, mein Ziel, mein wertvollster Besitz, die wertvollste Beziehung, bin ich bereit, das aufzugeben? Ja. Ja. Und das ist für mich dann auch diese Geschichte so ein Appell, dass ich mich frage, ja, was ist mir eigentlich am wichtigsten in meinem Leben und wäre ich auch bereit, Gott das wirklich auf den Altar zu legen?
Ja. Ich denke, da kann jeder von uns sich so ein wenig hineinfinden, wenn man an Dinge denkt, die uns sehr, sehr wichtig sind. Wer Kinder hat, sicherlich auch die Kinder. Wenn ich mir hier vorstelle, dass Abraham seinen Sohn töten soll, da würde ich auch lieber sagen, oh, ich sterbe lieber, als dass ich weiterlebe ohne meinen Sohn. Mit diesem Bewusstsein, ich habe seinen Tod verursacht. Wie erzähle ich Sarah? Wie erzähle ich es all den anderen, die das mitkriegen? Er ist tatsächlich bereit, so weit zu gehen.
Mhm. Ja? Ein Gedanke noch zu dieser christologischen Dimension, die du angesprochen hast. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade diese Situation, diese Prüfung, die Abraham hier durchmacht und auch Isaak, ihm natürlich dann ein tieferes Verständnis gibt für den Erlösungsplan.
Ja.
Keiner von uns wird diese Prüfung auferlegt, unsere Kinder auf diese Art und Weise zu opfern. Bei Abraham war das so. Und er geht dadurch und darf dadurch eine Erfahrung machen, ja, durch diesen Schmelztiegel eine Erfahrung machen, die er ohne dem nicht hätte.
Würde ich gerne auf uns übertragen und als Frage formulieren. Würdet ihr sagen, dass uns Leid auch hilft, uns besser in Gott hineinzuversetzen, besser zu verstehen? Ist das nur bei solchen ausgewählten Situationen, Opferung des Sohnes, so wie Gott seinen Sohn dann ans Kreuz gibt? Oder können wir sagen, wenn der Schmelztiegel auf uns zukommt, hilft uns das jedes Mal ein Stück mehr, uns in Gott hineinzuversetzen?
Es hilft, diese Sehnsucht zu empfinden, dass diese Welt endlich wieder in Ordnung kommt. Und dass, wenn es mir sehr gut geht, dann habe ich das so eher weiter im Hintergrund. Ich wünsche mir auch, weil es ja auch vielleicht anderen Menschen auf der Welt nicht so gut geht, aber wenn man es wirklich am eigenen Leib erfährt, wie es auch auf dieser Welt ist und zugeht und man selber mal zu den Betroffenen zählt, dann teilt man mehr mit Gott diese Sehnsucht und sieht, dass wir nicht für diese Welt gemacht sind, dass etwas nicht stimmt.
Ich habe so bei Gemeindewochenenden auch über Christus und Christologie mit den Leuten nachgedacht. Wenn Jesus am Kreuz hängt, leidet er. Das lesen wir in den Evangelien. Aber was war mit dem Vater? Und dann habe ich gesagt, naja, diese Geschichte vom Abraham und seinem Sohn Isaak, die zeigt mir, dass der Vater mindestens genauso mitleiden muss wie der Sohn, der am Kreuz hängt. Und dann verstehe ich erst etwas von dieser Liebe Gottes. Das ist also, Abraham, diese Geschichte hilft mir, die Erlösung am Kreuz von diesem Leid auch des Vaters wie auch des Sohnes, von dieser Dimension besser her zu verstehen.
Gerade als liebender Vater, glaube ich, würde man immer lieber selbst leiden, als den Sohn oder die Tochter leiden zu lassen. Und wenn du das ansprichst, Jesus am Kreuz, ich könnte mir vorstellen, dass der Vater ja noch mehr gelitten hat als sein Sohn, wenn man das überhaupt abwägen kann. Ja? Da möchte ich sehr vorsichtig sein, aber zu sehen, der Vater ist in der Finsternis rundherum, wie Ellen White beschreibt, aber er greift nicht ein. Die Engel wollen eingreifen und bitten den Vater, es zuzulassen und er lässt es nicht zu. Der Sohn hängt dort vor Schmerzen und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und keiner greift ein. Dass in der Natur diese Reaktionen da sind, was das Erdbeben, was die Finsternis angeht, ja, das zeigt schon, dass hier jetzt wirklich etwas geschieht, das so außergewöhnlich ist, dass der Vater, das ist für mich so ein Ausdruck des Leides des Vaters, der nicht eingreifen darf in dem Moment, aber eigentlich es so gerne täte, weil es so leicht für ihn wäre und er muss das Leid zulassen.
Und bedenkt, dass die Wurzel dieses Leides Verleumdung und üble Nachrede ist.
Ja.
Was uns ja auch im Leben oft passiert. Ich glaube, das haben wir alle schon mal mitgekriegt. Jemand redet was über uns und das ist nicht mal wahr. Und das trifft uns. Das kann uns tagelang beschäftigen. Irgend so ein Ding.
Ja.
Und das ist hier auch so, nicht? Der Teufel sagt über Gott die Sachen und die Antwort Gottes ist, dass er das Leid erträgt, damit alle, die zuschauen, verstehen, dass der Teufel nicht recht hat.
Ja, der Teufel treibt es so weit, dass er noch durch den Mund der Obersten, der Juden und des einfachen Volkes, den, der am Kreuz hängt, noch schmähen lässt.
Ja.
Das ist schon unfassbar, was dort geschehen ist. Jetzt ist es bei Abraham so, dass Gott im letzten Moment eingreift. Er wollte, dass Abraham diesen Weg geht bis kurz vor der Ziellinie und dann wird abgebrochen. Kann das bei uns auch manchmal so sein, dass Gott uns einen Weg führt, der für uns schmerzhaft unangenehm ist oder wir haben Angst vor etwas? Es geschieht ja hier letztlich überhaupt nichts, die kommen heil wieder zurück, dass Gott extra sagt, geh diesen Weg, aber er weiß schon, kurz vor dem Ende werde ich die Sache beenden. Kann das bei uns auch so sein, dass der Weg das Ziel ist, gewissermaßen?
Das erinnert an den Text in 1. Korinther 10, dass Gott nicht zulässt, dass die Versuchung über unsere Kraft geht, sondern einen Ausweg schafft, ja, macht, dass sie so ein Ende nimmt, dass wir es ertragen können. Und vielleicht wird es auch ganz am Ende so sein, dass an dem Punkt, wo wir denken, jetzt geht es eigentlich nicht mehr, dass Gott dann eingreift und die Zeit verkürzt, So heißt es auch in Matthäus 24, dass wenn die Tage nicht verkürzt werden, würde kein Mensch selig werden. Also Gott weiß, wann das Maß erreicht ist, was wir noch ertragen können.
Das erinnert mich auch, wie die Jünger da im Sturm kämpfen. Es ist oft so, dass wir am Anfang, wenn was passiert, mit eigener Kraft kämpfen. Aber Gott möchte uns dahin bringen, dass wir uns ganz auf ihn verlassen, dass wir auf ihn vertrauen, nicht mit eigener Kraft kämpfen. Unsere Kraft reicht nicht sehr weit. Und das ist auch eine wichtige Lektion, die man da lernen kann, wenn jetzt so ein Schmelztiegel passiert.
Ich bin ja froh, dass der liebe Gott uns nicht so prüft wie diesen Abraham, weil ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde, muss ich gestehen.
Jetzt ist es in der Geschichte auch so, letzte Frage zu der Begebenheit, da müssen wir noch ein bisschen weiter, wir haben ja noch einiges anderes in der Lektion. Aber es ist ja so, dass Abraham hier offenbar überhaupt nicht in Frage stellt, ob das Gott gewesen ist. Wir wissen, dass Menschenopfer vor Gott ein Gräuel sind. Wir dürfen davon ausgehen, dass Abraham das auch wusste, dass er wusste, dass Gott nicht gerne Leid und Tod sieht. Und doch sehen wir hier keinerlei Hadern damit. Es ist für ihn klar, Gott will das. Und er geht so weit, dass er das Messer erhebt und er würde es auch durchziehen. Jetzt möchte ich auch das ein bisschen auf unser Leben übertragen. Jetzt gehen wir davon aus, bei Abraham war das vielleicht direkt eine hörbare Stimme, vielleicht ist Gott in irgendeiner Weise erschienen. Wie ist es denn in unserem Leben? Wenn wir einen Weg gehen, der für uns beschwerlich, der leidvoll ist, im Namen Gottes, wie können wir denn sicher sein, dass er das wirklich war, der zu uns geredet hat? Sicherlich ein großes Thema, das hätte eine eigene Lektion für sich verdient, aber vielleicht können wir so 2-3 Minuten darüber sprechen. Wie kann ich gerade in schwierigen Situationen Gottes Willen erkennen, so deutlich, dass ich auch Bürden, Lasten, Kummer, Sorgen auf mich nehme, weil ich weiß, Gott möchte das?
Die Gefahr ist schon groß, dass ich meine kulturelle Brille nehme und was mir angemessen erscheint und das dann auf Gott übertrage und mir sagt, das kann Gott ja nicht wollen, dass ich jetzt meine Arbeitsstelle aufgebe oder irgendwie so. Das kann schon schnell passieren. Und da muss ich mir dann bewusst machen, dass Gott schon anders sein kann, als ich es mir vielleicht vorstelle. Oder dass Gott Dinge verlangt oder sieht, die mir erstmal seltsam vorkommen.
Wir müssen auch aufpassen, nicht jedes Leid kommt von Gott. Nicht jedes Leid ist der Schmelztiegel Gottes. Es kann selbst verschuldet sein. Es kann sein, dass der Satan dahinter steckt. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Und ich glaube, da brauche ich eine gesunde Theologie und einen gesunden Verstand, um dann das eine vom anderen auseinanderhalten zu können und differenzieren zu können.
Vielleicht ist es auch ein Geheimnis, so eine Art innere Erkenntnis, die der Mensch durch den Geist Gottes gewinnt. Das ist seine persönliche Erfahrung und Einsicht. Da kann ihn auch niemand irre machen und ein anderer kann es gar nicht verstehen. Kann es auch nicht nachdenken, nicht nachempfinden. Vielleicht ist das so persönlich und so innerlich. Und das sind eben unsere Begegnungen mit Gott, die jeder hat für sich, mit all den Dingen, die einen dabei plagen können. Und vielleicht gibt es gar keine Regel oder kein Rezept.
Ich frage mich nämlich auch, ob es nicht vielleicht so ist, dass Gottes Art, wie er zu uns spricht, der Situation oder dem Auftrag angemessen sein muss. Ich würde niemals auf die Idee kommen, einem meiner Kinder irgendein Leid zuzufügen. Grundsätzlich nicht. Wenn Gott das so wollen würde, warum auch immer, müsste er sehr deutlich zu mir sprechen. Ich denke, das kann man auf andere Situationen beziehen, bei Dingen, bei denen es mehr oder weniger belanglos ist. Option A und Option B gleichen sich vielleicht weitgehend und dann entscheide ich mich nach bestem Wissen und Gewissen. Aber wenn viel auf dem Spiel steht, muss es sehr deutlich sein. Wie auch immer er sich entscheidet, mit uns zu kommunizieren.
Das ist ja auch nicht am Anfang der Lebensgeschichte oder Glaubensgeschichte von Abraham, sondern sozusagen der Höhepunkt am Ende. Und Abraham hat ja schon etliche Begegnungen mit Gott. Er hat also offensichtlich ganz genau gewusst, das ist jetzt wirklich Gott. Wir würden wahrscheinlich versuchen, so wie die Luise gesagt hat, das irgendwie wegzurationalisieren oder so. Aber beim Abraham ist es nicht gelungen, weil die Stimme dermaßen klar und deutlich die gleiche war, die er schon gekannt hat.
Wobei die Frage, die du jetzt aufwirfst, da sehe ich noch eine andere Dimension. Ja, wenn Gott jetzt einem sagt, geh's hin und opfere deinen Sohn. Er hätte jetzt sagen können, nee, mache ich nicht, kommt nicht in Frage. Dem Paulus gegenüber hat er gezeigt, er wird nach Jerusalem gehen und wenn er dorthin geht, wird er dort auch vieles erleiden. Und er ist gewarnt worden und jetzt hätte er Paulus auch sagen können, das Leid tue ich mir nicht an, muss ich ja nicht machen. Aber wir merken, dass der Paulus trotzdem diesen Weg geht. Und da merke ich, wie komplex das Ganze werden kann. Ja? Wo ist vielleicht der Moment, dass ich sage, jetzt bleibe ich dran und leide darunter, weil ich daraus was lernen kann? Oder wo ist vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, jetzt steige ich aus und mach es mir leichter oder vielleicht ist es auch Gottes Wille, dass ich das jetzt nicht erleiden muss und habe ja eine freie Wahl. Ich habe ja einen freien Willen.
Das ist so interessant an dieser Geschichte in Apostelgeschichte 21. Da kommen Propheten, die ihn warnen und sagen, zieh nicht hinauf nach Jerusalem. Und er geht trotzdem und wissen, was geschieht. Er wird gefangen genommen und am Ende steht dann letztlich auch die Enthauptung nach nochmal einer Phase des Freilassens. Wo ich mich auch immer wieder frage, Paulus, hätte das sein müssen? Hättest du vielleicht ein paar Jahre länger und mit mehr Frieden und Ruhe wirken können, wenn du die Warnung ernst genommen hättest? Also es scheint tatsächlich auch ein gewisses Maß an Komplexität gegeben zu sein, dass es nicht einfach nur ist, das sehe ich jetzt vor und so geht es jetzt, und ein gewisses Maß auch der Eigenwilligkeit oder der Eigenverantwortung, wie viel Leid wir uns aufbürden. Es gibt aber auch Leid, das ist von Gott ganz direkt geschickt. Das behandelt die Lektion auch an einer anderen Stelle. Lasst uns mal zu Hosea gehen. Steigen wir ein in einen der kleinen Propheten. Die kommen ja nicht ganz so häufig in den Lektionen dran. Schön, dass wir hier einen haben. Hosea, Kapitel 2. Es geht um das abtrünnige Israel und was Gott tut, um es wieder zu sich zurückzuholen. Hier möchte ich gerne einige Verse mit euch lesen, ein bisschen mehr als eben. Hosea, Kapitel 2, die Verse 7 bis 12. Luise, würdest du es lesen?
Ihre Mutter ist eine Hure, und die sie getragen hat, treibt es schändlich und spricht: Ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, Wolle und Flachs, Öl und Trank. Darum siehe, ich will ihr den Weg mit Dornen versperren und eine Mauer ziehen, dass sie ihren Pfad nicht finden soll. Und wenn sie ihren Liebhabern nachläuft und sie nicht einholen kann, und wenn sie nach ihnen sucht und sie nicht finden kann, so wird sie sagen, ich will wieder zu meinem früheren Mann gehen, denn damals ging es mir besser als jetzt. Aber sie will nicht erkennen, dass ich es bin, der ihr Korn, Wein und Öl gegeben hat und viel Silber und Gold, das sie den Baal zu Ehren gebraucht haben.
Wie weit wird es dort? Bis Vers 12, bitte. Ja.
Darum will ich mein Korn und meinen Wein wieder mir wieder nehmen zu seiner Zeit und meine Wolle und meinen Flachs ihr entreißen, womit sie ihre Blöße bedeckt. Dann will ich ihre Scham aufdecken vor den Augen ihrer Liebhaber, und niemand soll sie aus meiner Hand erretten.
Wir sehen hier einige Maßnahmen Gottes, die Leid über Israel bringen werden. Wir können in diesen Bildern, die hier verwendet werden, vermutlich sowas wie Hungersnot beispielsweise lesen. Vielleicht ein fremdes Volk, vielleicht Krieg, das kommt und Reichtum wegnehmen wird. Verschiedene Schwierigkeiten. Was haltet ihr von diesen gewählten Methoden Gottes?
Wir sind ja hier geschichtlich im Nordreich Israel. Hosea ist der letzte Prophet für das Nordreich. Und es ist so, so hört sich es für mich an, so der letzte Versuch Gottes, noch einmal das Volk zur Umkehr zu bewegen. Ja. Er bringt ja auch durch den Propheten Hosea, durch sein eigenes Leben, was Hosea dann halt, er wird ja eine Frau heiraten, wo schon angekündigt wird, dass er die Ehe mit ihr brechen, also dass sie die Ehe mit ihm brechen wird, ein Bild auch für das Volk Israel. Gott versucht nochmal alles, irgendwie so alle Kaliber aufzufahren, ja, damit sein Volk zur Umkehr kommt, was leider nicht geglückt ist. Gut, ein Rest bleibt immer und überlebt aber hier die Mehrheit leider nicht.
Wir müssen also bedenken, das war jetzt nicht das erste Register, das Gott zieht. Das ist das letzte. Ja?
Genau.
Und es ist immer, finde ich, so ein Wechselspiel oder ein Zusammenspiel. Einerseits sind es die natürlichen Konsequenzen der Gottferne. Wenn sich jemand von Gott entfernt, dann ist einfach der Segen nicht mehr da und die Dinge der Welt schlagen unbarmherzig zu. Und gleichzeitig aber auch, dass Gott Gerichtshandeln hat. Also beides kann sein. Und in welchem Maß das jetzt zueinander steht, das ist vielleicht auch gar nicht so leicht voneinander abzugrenzen.
Ja, versuchen wir mal den geschichtlichen Zusammenhang ein bisschen zu rekonstruieren. Das ist im Nordreich. Das ist dort, wo 100 Jahre zuvor, wenn ich das jetzt richtig zusammensetze, Ahab regiert hat. Das ist das Reich, wo Elia Prophet war, nicht? Der diese große Szene gehabt hat auf dem Berg Karmel, nicht? Und wer ist Gott? Ist es Baal oder ist es der Herr? Der Herr ist Gott, haben sie damals alle gesagt. Aber auch hier in dem Text, den wir gerade gelesen haben, kommt es wieder raus. Die Segnungen, die von Gott kommen, Fruchtbarkeit, genug zu essen, genug zu kleiden, werden den Baalim sozusagen angedichtet. Er ist der, der uns segnet. Und diese ganze Geschichte soll praktisch klar machen, Leute, ihr verfallt auch 100 Jahre nach Elia immer noch in die gleiche Art von Fehler. Das, was ihr von Gott kriegt, das sagt ihr, das sei von den Baalim zugekommen. Und das erträgt Gott nicht. Das muss man ganz offen sagen. Das ist eben der Punkt, wo es heißt eben dann, ich glaube bei Jesaja ist das, ich will meinen Ruhm nicht den Götzen lassen, nicht? Meine Ehre nicht den falschen Göttern.
Wir haben hier offenbar schon eine sehr sonderbare Situation. Es wird ja nicht nur bei Hosea angesprochen, dass Israel offenbar dazu neigt, alles, was an Segen da ist, den fremden Göttern zuzuweisen, den Göttern des Landes. Aber sobald Katastrophen kommen, ist Gott schuld. Ich denke an Jeremia, der mit nach Ägypten verschleppt wird von dem Rest des Volkes, das noch übrig ist nach den ersten Wegführungen nach Babylon. Er wird mit nach Ägypten runtergenommen. Und was sagen sie ihm dort? Als wir den anderen Göttern noch opferten, ging es uns gut. Seit wir damit aufhörten, mussten wir hier nach Ägypten fliehen und schau, wie es uns geht. Dieses Missverständnis scheint ein dauerhaftes Missverständnis zu sein. Wir sehen auch, und das wird in der Lektion auch angesprochen, dass Gott damit hadert, dass es schwierig ist, Israel so gegenüberzutreten, dass es keine Missverständnisse gibt. Das würde mich interessieren, als Frage an euch formuliert, welche Möglichkeiten hat Gott denn, möglichst unmissverständlich mit seinem Volk zu handeln? Er will ihn hier offenbar klar machen, Segen kommt von mir. Der Fluch nur, wenn ihr auf Abwägen geht. Sie verstehen es aber immer nicht, sie verdrehen es. Welche weniger missverständlichen oder vielleicht gut verständlichen Möglichkeiten hat Gott überhaupt? Oder muss er damit leben, dass es nicht anders geht?
Ja, die Tatsache, dass wir jetzt in einem Prophetenbuch darüber lesen, zeigt, dass Gott sich ja schon erklärt hat, irgendwo den Leuten mitgeteilt hat, warum es ihnen wehgeht. Und es ist ja auch so, dass es Erklärung braucht, denn wir haben ja auch immer wieder die Situation, dass Menschen sich vielleicht von Gott abkehren und es geht ihnen besser. Mhm. Und sie fühlen sich wunderbar und empfinden das als vielleicht Befreiung oder, also diese subjektiven Eindrücke sind ja nicht immer so, dass wende dich von Gott ab und es geht alles nur schief oder wende dich Gott zu und du wirst dich hervorragend fühlen. Es braucht die Erklärung durch das Wort Gottes. Mhm. Ultimativ ist es sicher so, aber kurzfristig gesehen ist es nicht so klar, finde ich.
Mhm. Also Gott hat ja schon vor Hosea, so wie der Heinz sagt, nicht durch Elia und die anderen Propheten zum Volk gesprochen. Also eigentlich müsste es schon klar sein, was der Wille Gottes ist. Wenn die Leute es nicht verstehen, dann glaube ich, weil sie es nicht verstehen wollen. Ja. Nicht, weil sie es nicht verstehen könnten. Der liebe Gott drückt sich klar genug aus, behaupte ich. Also es liegt am Volk. Das Problem liegt nicht bei Gott, sondern beim Volk.
Wenn ich ans 5. Buch Mose denke, dann haben wir dort verschiedene Abschnitte, in denen ganz klar gemacht wird, auch Moses letzte Worte nochmal, die an das Volk richtet, wo er ganz, ganz deutlich macht, Leute, es wird euch gut gehen, wenn ihr euch an Gott haltet, es wird euch schlecht gehen, wenn ihr es nicht tut. Eigentlich war es klar, noch bevor sie das Land betreten haben, aber ich glaube, das ist der Punkt, man sieht es und man weiß es, wenn man es will und wenn nicht, vertritt man die Wahrheit immer so, wie es einem gerade passt. Bei Hosea sehen wir jetzt, dass Gott hier die letzten Register zieht, nochmal sehr hart mit ihnen ins Gericht geht, versucht sie zurückzugewinnen. Wir wissen aus der Geschichte, dass es leider misslungen ist. Mich würde interessieren, weil es hier so viel mit Segen und so viel um Segen und Fluch geht, dürfen wir das auch auf unser Leben übertragen? Dürfen wir als eine Faustregel, so als ein allgemeines Prinzip sagen, Menschen, die eng mit Gott gehen, sind gesegnet, Menschen, die fern von ihm leben, die spüren irgendeine Art von Fluch.
So einfach und automatisch ist die Formel nicht. Psalmen lesen wir schon. Ja, warum geht es dem Gottlosen so gut? Der scheint gesegnet zu sein. Also, wenn ich jetzt vorher, hast du von Paulus gesprochen, Paulus hernehme, na, der hat kein leichtes Leben gehabt. Der war auf der richtigen Seite, der war auf der Seite Gottes. Und trotzdem geht es ihm auch manchmal schlecht. Ja. Bis hin zum Märtyrertod. Also die Formel ist eben nicht so einfach und das ist das Problem.
Es kommt ja auch darauf an, was ich als Segen definiere. Vielleicht kann ich auch in einer äußeren Verfolgung einen inneren Segen empfangen, beziehungsweise in einer äußerlichen Segnung, dass ich vielleicht Geld und Ruhm und alles habe, todunglücklich sein und innerlich leer. Ja. Also ich glaube schon, dass es letztlich stimmt mit Segen und Fluch, aber dass es nicht immer äußerlich das ist, was sichtbar ist.
Wenn Paulus in Philippi da im Gefängnis ist und dann singt, dann würde ich wahrscheinlich zweifeln und hadern und unglücklich sein. Aber er ist offensichtlich in der Lage, Gott zu loben und zu preisen. Und das macht eben diesen Unterschied aus. Scheinbar geht es ihm nicht gut, aber ihm geht es trotzdem gut, weil er weiß, er ist erlöst und er macht das Richtige. Mhm. Also es ist eine Frage der Wahrnehmung, von welcher Perspektive aus betrachte ich das Bild.
Was betrachtet man dann auch als Glück? Ja? Gerade was Luise angesprochen hat, das Äußerliche entspricht nicht unbedingt dem Inneren. wie es mir geht. Bin ich glücklich, bin ich es nicht. In der Lektion wird etwas angesprochen, das wir auch in der vergangenen Woche schon hatten und das uns im Quartal sicherlich noch öfter begegnen wird, nämlich Hiob. Hiob ist ein Mann, der sehr gesegnet war, äußerlich. Und den jetzt das Leid in schwerster Weise trifft, der innerlich zunächst noch einen starken Halt an Gott hat und dann hat man den Eindruck aus seinen Reden, dann gerät das ein wenig ins Schwanken. Ich möchte mit euch gerne eine Frage behandeln, die in der Lektion die Woche gestellt wurde. Wenn ihr mal zu Hiob geht, Kapitel 1 und Kapitel 2, ich setze es als bekannt voraus. Wir lesen jetzt mal zunächst nichts davon. Nachher können wir noch ein, zwei Verse reinnehmen. Was ist denn die Ursache für das Leid, das Hiob erlebt?
Im Grunde ist es eine Wette. Eine schlicht und einfache Wette, wo Gott sagt, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht? Und Satan meint dann, ja, nimm ihm all das weg und er wird dir eh abschwören. Also nach dem Motto, er ist dir ja nur so ergeben, ja, weil du ihn so segnest. Also sein Glaube ist so wie ein Glaube, der auf Berechnung aufbaut. Das ist so diese Wette, um die es hier geht.
Wir haben es natürlich leicht. Wir können hinter die Kulissen schauen, den Vorhang beiseite ziehen. Aber das konnte Hiob damals in der Situation noch nicht. Das konnte er erst dann im Rückblick, nachdem Gott mit ihm gesprochen hat und mit seinen Freunden und er wieder zu Wohlstand kommt. Also das ist für ihn schon eine ganz schwierige Situation.
Wäre das für euch beruhigend, wenn ihr wüsstet, okay, da läuft jetzt gerade eine Wette zwischen Gott und Satan, ich bin halt der Leidtragende?
Vor allem, macht's das besser? Hiob weiß das ja nicht. Er weiß es ja am Schluss auch nicht. Es wird ihm ja eigentlich nicht gesagt. Er muss hinnehmen, dass ihm was passiert ist, was er nicht erklären kann.
Gehen wir davon aus, es würde ein Prophet kommen, der ihm das sagt. Oder Gott sagt es ihm selbst in einem Traum und sagt, du, ich habe deine Wette gerade am Laufen. Halt jetzt gerade mal aus. Macht es das besser? Auch wenn wir das in unser Leben übertragen und sagen, okay, da ist dieser Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen Gott und Satan. Und da sind wir hineingeworfen.
Ich glaube, wir haben es tatsächlich leichter, weil wir eben durch dieses große Bild vom großen Kampf genau einschätzen können, da sind die Bösen und da sind die guten Mächte am Wirken. Das konnte ein Hiob noch nicht so deutlich sehen, wie wir heute. Das ist also für uns tatsächlich ein Vorteil. So gesehen wissen wir, dass für jeden von uns im Hintergrund diese Wette läuft, auch wenn es nicht vielleicht so express ist, wie es zum Ausdruck gekommen ist. Aber es ist grundsätzlich vorhanden. Und wenn ich das verstanden habe, hilft es mir schon. Dann kann ich eben, so wie Paulus im Römerbrief sagt, dann dienen dem Gläubigen alle Dinge zum Besten schlussendlich. Das kann ich dann verstehen. Aber nur, weil ich dieses große Bild auch habe. Und da bewundere ich Hiob, der hatte dieses große Bild nicht und hat trotzdem versucht, mit der Situation fertig zu werden und mit Gott gehadert und diskutiert und schlussendlich auch eine Art Lösung für sich gefunden, offensichtlich.
Jetzt ist es ja so, dass Hiob der frömmste Mann gewesen ist. Sicherlich nicht nur im Osten, sondern auf der Welt, der jetzt gerade hier ausgesucht worden ist. Wir reden im Quartal dieses Mal über den Schmelztiegel, der unseren Charakter verändert. Wäre es nicht klüger gewesen, wenn Gott sich jemanden genommen hätte, der nicht schon so perfekt ist? Hätte man wenigstens sagen können, das Leid dient auch noch ein bisschen mehr der Charakterschule. Aber hier probiert er sich aus an dem ohnehin schon so vollkommenen Mann.
Also ich weiß nicht, ob man Frömmigkeit so messen kann. Ob man jetzt wirklich sagen kann, Hiob war auf dieser Messlatte da irgendwie ganz oben und vielleicht der Einzige. Das weiß ich nicht, ob die Geschichte das hergibt, aber er war einfach fromm und rechtschaffen. In meinem Verständnis war er trotzdem nicht sündlos, weil Sünde einfach so tief reicht und wenn man nur genauer hinschaut, jeder Mensch in irgendeiner Weise zu kurz kommt, sag ich mal. Ja. Aber er war ein Exemplar, ein besonders treuer Mensch. Aber ob man das jetzt so messen kann und sagen kann, er war der Einzige,
ich meine, er wird im Kapitel 1 schon mit lauter guten Eigenschaften hier erwähnt. Also das ist schon erstaunlich, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube auch, der Gute braucht den Fortschritt zum noch Besseren. Letzte Woche hat Luise erwähnt, selbst Jesus, der sündlos ist, musste an diesem Leiden noch lernen. Und warum soll es dann nicht auch einem Hiob passieren?
Ich führe den Gedanken jetzt mal ein bisschen weiter. Bin gespannt, ob ihr mir da zustimmen würdet. Würdet ihr dann sagen, dass je gerechter, je besser, je heiliger ein Mensch ist, desto schwerer die Prüfungen? Denn leichte Prüfungen nimmt er ja mit links, oder? So wie vielleicht bei jemandem, der Krafttraining macht, der braucht ein ordentliches Gewicht, damit überhaupt noch was vorangeht. Ist das so bei einem gerechten Menschen, der ist schon heilig, also müssen die schweren Geschütze aufgefahren werden?
Ich meine, es klingt ein bisschen frivol, aber wenn man es ernstlich bedenkt, dann machen wir schon die Beobachtung, die schwersten Prüfungen hatte doch wohl Jesus auszuhalten. Wer wer hat schwereren Druck erlebt? Der Damm, der bricht, oder der Damm, der nicht bricht? Also ich denke, Jesus hat es am allerschwersten. Und es ist vielleicht doch was Wahres dran, dass man sagt, okay, das sind Menschen, die Gott dienen, und denen zu schaden und denen Leid zuzufügen, hat Satan besonderes Interesse. Wir müssen vielleicht den Beobachtungswinkel anders gestalten und sagen, nicht Gott plagt die, die ihm am treuesten sind, am meisten, sondern wir müssen sagen, der Teufel greift die, die Gott am treuesten sind, am meisten an. Und dann kriegt das Ganze plötzlich einen anderen Sinn und ein anderes Gesicht. Und die Beobachtung können wir ja schon sehen. Also, dass dort, wo Menschen Gottes sind, auch Prüfungen sind. Und je mehr sie Gott ergeben sind, hast du den Eindruck, was da manche aushalten müssen, das ist einfach unglaublich. Also auch durch Beobachtung jetzt, ich sage das nicht als ein Dogma oder eine These, aber das sehe ich schon, dass viele Menschen, von denen man den Eindruck haben, sie sind Gott ganz nahe, auch viel erdulden. Aber nicht, weil Gott ihnen das macht, weil er Spaß dran hat, sondern ich glaube, weil die unter einem besonderen Beschuss stehen.
Und trotzdem glaube ich, dass jemand, der gläubig ist und wirklich fromm ist, auch aus göttlicher Perspektive betrachtet, nicht unbedingt mehr aushalten kann, als wer anderer, der vielleicht nicht ganz so fromm ist und gläubig ist. Weil eben Gott genau weiß, was wir ertragen, prüft er uns nach diesem Maß, das für uns gerade noch erträglich ist. Aber wir brauchen natürlich irgendwie eine gewisse Schmerzgrenze, so beim Training, ne, damit wir eben wachsen. Es braucht eben ein sich herantasten an diese Schmerzgrenze, dass noch irgendwie ein Wachstum möglich ist, beim Muskeln wie auch im Glauben.
Mhm. Vielleicht noch zu dem, was du gesagt hast. Ich habe kurz jetzt gestutzt, weil ja eigentlich Gott derjenige ist, der den Satan auf Hiob bringt. Mhm. Aber vielleicht ist es auch nicht ganz so gewesen, sondern Gott hat vielleicht gewusst, dass Satan sich immer wieder über Hiob ärgert und kommt dann genau darauf zu sprechen. Es kann auch so rumgelaufen sein.
Ich habe den Eindruck, dass Gott hier ein Exempel statuieren will, dass es von ihm ausgeht und er klar macht, schau mal, nehmen wir mal den Besten, den wir hier haben, der auch sehr gesegnet ist, nimm dem Rück mal alles weg und du wirst sehen, er bleibt an mir einfach, weil ich es bin, aufgrund meines Charakters. Ich glaube, dass er wusste, bei Hiob wird es funktionieren. Ja. Bei vielen anderen hätte es nicht funktioniert. Mhm. Die hätten längst die Flinte ins Korn geworfen. Bleiben wir noch, du hast noch
Ich denke auch, Gott weiß schon von Anfang an, wie es ausgeht. Ja. Und doch stelle ich mir die Frage, hat es Hiob jetzt wirklich alleine geschafft durch seine Kraft? Ja, also macht es Gott so mit uns, dass er uns da alleine hinstellt und jetzt müssen wir da alleine klarkommen? Oder ist es nicht tatsächlich so, dass er dann auch an ihm wirkt und ihm geholfen hat? Oder wie seht ihr das Zusammenspiel, was der Mensch tut und was Gott tut? Mhm. Wie weit würde denn unsere Kraft reichen, wenn die Prüfung kommt? Wer kann denn schon sagen, ich habe die Prüfung bestanden?
Ja. Also Hiob hat es ja eigentlich schwer gehabt. Seine Freunde meinen es zwar gut, aber sind nicht wirklich treue, gute Freunde. Seine Frau sagt da, lass das bleiben, das hat keinen Sinn. Also im Grunde steht er völlig allein da und das, glaube ich, ist eine besondere Herausforderung. Mhm. Paulus hatte seine Mitarbeiter und Freunde und Kollegen, die am gleichen Strang ziehen konnten. Mhm. Und wir haben die Gemeinde und wir treffen uns jeden Sabbat zum Gottesdienst. Wir erleben hier Gleichgesinnte, die uns unterstützen und helfen im Idealfall. Aber Hiob, so scheint es mir, war völlig allein. Und das ist für mich eine besondere Herausforderung.
Nicht unbedingt jetzt dieses Wissen um den Heiligen Geist, um den Beistand, um den Tröster. Ich glaube, dass er, wie ist sein Gottesbild? Hat ihm da nicht noch manches Puzzleteil gefehlt, was wir haben? Also da denke ich.
Und da würde ich gerne so ein Puzzleteil jetzt gerade noch am Ende unseres Gespräches mit einbeziehen. Jesaja 43. Da gibt es wunderschöne Verse. Man sieht sie auf vielen christlichen Spruchkarten, weil sie so schön sind. Jetzt müssen wir dieses Puzzleteil mit den anderen, die wir über das Leid gesammelt haben, irgendwie verbinden. Eine Lektion geschieht das. Wir überspringen jetzt mal großzügig noch das Leid der Apostel. Darum wäre es auch noch eine Lektion gegangen. Wir haben es hier und da ein bisschen angesprochen. Kommen wir zum Abschluss zu diesem wunderschönen Versen, Jesaja 43, 1 und folgende. Ich fange mal an zu lesen und dann könnt ihr euch währenddessen schon mal Gedanken machen, wie ist das zu vereinbaren mit dem Bild eines Gottes, der in Prüfungen hineinführt, der Leid über Menschen bringt und so weiter. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll und ich dich lieb habe. So gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften für dein Leben. Das soll uns mal genügen hier, diese ersten vier Verse aus Jesaja 43. Gott, der sich hier so unbändig einsetzt für seine Leute. Wie bringt ihr das zusammen mit den anderen Texten, denen wir sehen, wie er hier zum Beispiel förmlich nebendran steht, während sie leiden? Oder sie als Wetteinsatz dran gibt? Ich formuliere bewusst provokant.
Ja, aber müsste man da jetzt nicht genau die Stellen lesen im Buch Hiob, wo der liebe Gott, ich nenne ihn jetzt so, den Hiob fragt, wo bist du gewesen? Ja. Sag an, bist du so klug. Mhm. Ist das nicht etwas, was wir nicht verstehen können? Weil wir nicht begreifen, warum Gott diese Verheißungen erfüllt im Leben vieler und im Leben anderer, solches Leid auch geschehen lässt. Ich muss da sagen, René, ich kann das nicht beantworten. Mhm. Und ich habe es vorgezogen für mich, diese Frage einfach stehen zu lassen. Das ist etwas für in den 1000 Jahren. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Mhm. Aber es soll auch nicht die Kraft haben, meinen Glauben an Gott kaputt zu machen.
Ja. In Jesaja 43, Vers 2 steht ja nicht, du wirst nicht durchs Wasser gehen, genau, du wirst in keinen Strömen sein, du wirst nicht im Feuer sein, sondern all die Sachen sind trotzdem da. Insofern ist es kein Text, der das Leid wegnimmt.
Ja, aber in all dem bewahrt. Ja, du gehst durchs Feuer, das wird dich nicht versengen. Mhm. Denk mal natürlich auch an Daniel 3, an diese Geschichte. Mhm. Es ist eben nicht so, das möchte ich ganz klar betonen, dass uns Leid einfach erspart bleibt. Aber wir haben jemanden, der uns in eine Blase, in Watte packt oder irgendwas, um uns dort hier durchzuführen, unbeschadet.
Manchmal stellt man die Frage,
ist aber auch nicht immer so. Ich meine, den Sohn hat er auch nicht verschont. Und es gibt so manche Märtyrer, die sind verbrannt oder sind gefoltert worden. Auf der anderen Seite hast du wieder so eine Geschichte wie die Freunde von Daniel, da geht er mit in den Feuerofen hinein, da geht er mit in die Löwengrube hinein. Mhm. Und auch das lese ich hier heraus aus diesem Text, wo er verspricht, ich bin bei dir. Und diese Erfahrung, die durfte Hiob machen, die dürfen andere auch machen, die dürfen auch wir machen. Ja. Wenn es so richtig schwer kommt, die durften auch die Jünger machen mitten im Sturm. Jesus war da.
Manchmal stellt man die Frage, was ist das Gegenteil von Liebe? Und dann kommt schnell die Antwort Hass. Und ich sage, na, das stimmt nicht ganz, weil Liebe ist aktiv und Hass ist auch aktiv. Da sind sich die zwei nämlich gleich. Ja. Was ist das Gegenstück also zur Liebe? Gleichgültigkeit. Ja. Und weil Gott eben nicht diese Gleichgültigkeit in sich trägt, ist er an uns interessiert und schickt uns Prüfungen, damit wir wachsen. Mhm. Es geht gar nicht anders. Er muss aktiv sein, damit seine Liebe zum Ausdruck kommt. So
kann man vielleicht
und das kann auch manchmal eine schwierige Situation in unserem Leben sein.
So muss man da gar keinen Gegensatz konstruieren. Es kann so Ausdruck der Liebe Gottes sein, dass er an uns arbeitet. Mhm. Genau. Und diese Arbeit ist einfach die Arbeit eines Töpfers, so wird es uns beschrieben, bei Jesaja, bei Jeremia. Das bedeutet, wir werden da geknetet. Da wird einfach fest an uns gearbeitet, da wird mal ein bisschen mehr getrocknet, wieder Feuchtigkeit zugegeben, am Ende im Ofen gebrannt. Also ist auch Ausdruck der Liebe Gottes, dass wir durch die Wasserströme gehen, dass wir durch das Feuer gehen. Aber er bewahrt unser Leben. Und hier würde ich mal sagen, das anzuknüpfen, was Thomas sagt, es geht nicht um das irdische Leben. Märtyrer sind auch gestorben. Mhm. Es geht um das ewige Leben. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, auf dem Scheiterhaufen zu sterben, dann sind wir hoffentlich vorbereitet darauf und wissen, es gibt ein ewiges Leben. Wir dürfen vielleicht nicht zu sehr an dem bemessen, was wir auf dieser Welt für angenehm, für gesegnet halten. Es geht vielmehr um die Ewigkeitswerte. Ich danke euch für die rege Teilnahme. Ich freue mich schon auf das Gespräch in den nächsten Wochen, das uns noch erwarten wird. Wir werden viele Aspekte des Leids und des Schmelztiegels noch betrachten und sicherlich noch vieles lernen können. Luise, würdest du mit uns beten zum Abschluss?
Vater im Himmel, das Leben ist vielfältig. Wir erleben Segnungen, wir erleben auch Situationen, die sehr schwer sind oder sehen sie bei anderen. Wir haben nicht immer die Antwort, warum das so ist, aber wir haben die Zusicherung, dass du auch im Feuer, auch im Wasser immer bei uns sein wirst. Du wirst uns helfen, dass die Versuchung nicht über unsere Kraft geht, dass wir Überwinder sein können, durchhalten können und am Ende zurückblicken können auf einen Weg, den du uns geführt hast. Gib uns diese Kraft und jedem, der diese Lektion vielleicht hört oder mitverfolgt, der im Leid ist, gib auch deine Nähe ganz besonders. Wir danken dir für alles. Amen.
Amen. Amen.